Tolle Kulisse umsonst und draußen. Am Wochenende steht auf dem Bebelplatz Staatsoper für alle an, mit Musik von Brahms und Gounod. Am Pult Christian Thielemann und Bertrand de Billy. Mein Kollege Christian Schruff, Musikredakteur für Radio 3, hat im Vorfeld mit dem Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden gesprochen, mit Christian Thielemann.
Am Sonntag werden Sie gleich zwei Sinfonien von Johannes Brahms dirigieren, nämlich die erste in C-Moll und die dritte in F-Dur. Zwei große Stücke, zwei wunderschöne Sinfonien. Aber ich habe mich gefragt, ist das eigentlich gute Freiluftmusik?
Ja, schon. Die ist ja sehr zupackend, dramatisch und hat nicht allzu viel sehr leise Stellen, obwohl wir auch leise spielen können. Aber es ist ja, wissen Sie, es ist ja auch eine kurze und, glaube ich, auch vielen Leuten doch bekannte Musik. Die dritte vielleicht nicht ganz so, na, bis auf den sozusagen langsamen Satz. Der kam ja schon, bei Filmen vor.
Mit dem Horn-Solo also, dann auch.
Ah, genau. Nö, ich glaube, das ist ganz gut und die haben ja einen Abend vorher was ganz anderes. Freiluftmäßiges. Also wir haben halt so ein bisschen geguckt, was wir jetzt in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit adäquat probieren können, wissen Sie? Mhm. Weil wir ja gerade Schweigsame Frau probieren und das ist alles ziemlich gedrängt und diese Brahms-Symphonien sind ein Repertoire, Leib- und Magenstücke der Staatskapelle.
Absolut.
Haben wir auch schon x-mal zusammen gemacht.
Und außerdem, heute Abend ist auch noch die Premiere von Cassandra der zeitgenössischen Oper.
Genau, also wir sind im Moment, hatten heute früh schon Schweigsame Frau Leseprobe. Also da ist noch etliches zu machen. Wir haben ja auch noch ein Sinfoniekonzert und einen kleinen Abstecher nach Wien. Also es kommt zum Ende der Spielzeit nochmal dicke, aber ist auch schön.
Welche Reihenfolge machen Sie denn eigentlich? Die dritte endet ja leise, also nicht so beifallheischend. Die hat aber auch ein tönendes Motto. F-A-F, frei aber froh. Also dann doch Freiluft.
Nein, wir machen das schon erst die 3, dann die 1. Ah. Ich habe sonst bei Konzerten sehr gerne auch die 3 am Ende gespielt. Mhm. Also ich habe jetzt in Wien haben wir ja jetzt also einen Brahms-Zyklus gemacht oder sind dabei. Und da kam dann auch erst vorher das Doppelkonzert und dann kam die 3. Symphonie und die endet dann eben mal anders. Also das finde ich, kann man auch ruhig machen, aber wenn man hier beide zusammen hat, kommt man natürlich am Schluss die erste, die so ein Aplomb am Schluss hat. Das ist, glaube ich, so. Ja, aber ich habe sonst keine Angst vor dem langsamen Schluss oder dem leisen Schluss der 3. Wenn das davor packend musiziert ist, ja, dann hat dieser Schluss eine ganz tolle Wirkung.
Und ich vermute mal, dass Sie auch eine Zugabe in petto haben am Sonntag.
Das weiß ich noch nicht. Ich sag nichts.
Genau. Aber die erste, das ist ja die Symphonie, in der Brahms seinen eigenen Weg zur Symphonie nach Beethoven gefunden hat. Es gibt ja das Bonmot von Beethovens 10. Was halten Sie davon?
Ja, eine Menge. Ist irgendwie wahr. Wie alles hat es natürlich auch seine unwahren Stellen, denn Beethoven hätte natürlich in seinen späten Jahren anders geschrieben. Denken Sie mal an die Missa Solemnis oder gar an die späten Quartette. Der hätte, glaube ich, nicht mehr so melodiös geschrieben. Mhm. Also insofern hinkt das ein bisschen, aber auf der anderen Seite ja, denn der Brahms hat sich ja viel Zeit damit genommen, eine Symphonie zu schreiben. Also insofern sich auch in der Tradition sehend von Beethoven dann auch eine sozusagen beethovensche Tonart, das C-Moll, zu nehmen, hat ja alles seinen Sinn irgendwie.
Das ist ja am Sonntag nicht Ihr erstes Mal Staatsoper für alle, aber das erste Mal als Generalmusikdirektor. Mögen Sie eigentlich solche Konzertformate, dieses Konzertformat?
Ja, sehr, weil ich finde, dass wir ein Publikum damit ansprechen, was vielleicht manchmal gar nicht den Weg ins Konzert findet. Und wenn wir es schaffen, Menschen zu begeistern, die dann sagen, ja, wenn das jetzt so toll gewesen ist, dann gehen wir mal auf ein normales Konzert. Das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, die Wirkung von solchen Konzerten. Ja. Und man probiert auch verschiedenes Repertoire aus. Das machen wir ja auch in unseren Sinfoniekonzerten. Wir spielen ja auch teilweise auch mal leichtere Musik, vermeintlich leichtere Musik, ja, die, wo man sagt, das ist dann populärer und lockt eben womöglich Leute in die Oper, die sonst nicht kommen würden, ja. Und so die Atmosphäre ist doch toll auf dem Platz.
Auf jeden Fall.
Also das gibt's auch gar nicht. Also es ist irre und dann sieht das so toll aus und es ist einfach fotogen und schön. Und wenn das Wetter mitspielt, müssen wir nur sehen, dass es nicht zu heiß wird, sonst schwitzen wir so.
Genau, es wird ja in der Mittagshitze sein um 13 Uhr. Davor tritt schon das Opernkinder Orchester auf, spielt Hornröschen von Tschaikowski. Werden Sie Zeit finden, da reinzuhören?
Wahrscheinlich, ich bin ja ein bisschen früh, bin ja dann immer doch sehr viel früher da. Aber das macht der Mentucci auch wunderbar. Ich finde es immer gut, wenn verschiedene Handschriften auch zu sehen sind, wissen Sie, oder hören sind. Es geht gar nicht, ist gar nicht, kann gar nicht abwechslungsreich genug sein, ja. Und ist ja entzückend, was der mit denen gemacht hat, ja. Die spielen ja richtig gut. Also bin ganz erstaunt, wie gut die spielen.
In der Tat. Wie schauen Sie jetzt eigentlich kurz vor Ende der ersten Saison als Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden zurück? Fühlen Sie sich inzwischen zu Hause?
Na, ich bin ja hier zu Hause. Ich bin ja aus Berlin und ich wohne ja die ganze Zeit hier gewohnt. Immer in den anderen Städten, nur im Hotel. Jetzt ist mal wieder zu Hause. Das ist schon ein komisches Gefühl, ja, weil ich gar nicht mehr gewöhnt bin, also von zu Hause aus so viel zu machen. Und insofern habe ich mich ganz schnell eingelebt. Wir haben auch so eine wundervolle Atmosphäre am Haus. Die Zusammenarbeit mit der Frau Sobotka ist einzigartig gut und harmonisch. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass es eben auch sehr harmonisch für das Haus sich überträgt. Ja, wenn die Leute oben in der Führungsetage gut miteinander umgehen, dann geht man auch mit den anderen besser um. Dann ist eine bessere Stimmung im Haus. Und man kann nur sagen, was das Orchester angeht, der Daniel Barenboim hat mir eben den Tisch gedeckt, orchestral, ja, und hat mir ein famoses Orchester übergeben, was wirklich in Top-Zustand ist. Und damit kann man ja wuchern mit dem Pfund. Ja. Also insofern ist die Laune wirklich gut.
Prima. Heute in genau einem Monat, am 19. Juli, ist dann die Premiere Ihrer Neuproduktion, Ihrer ersten Neuproduktion. Richard Strauss, Die schweigsame Frau, und darüber gleich mehr nach ein paar Takten. Richard Strauss, der ist ja auch einer Ihrer Favoriten, oder?
Aufgrund seiner ungeheuren Instrumentationskunst und seinem theatralischen Gespür. Das ist ein gefundenes Fressen für Orchester, Sänger und Dirigent.
Dann haben wir hier eine Rückblende. Dezember 2019, Berliner Philharmonie mit den Philharmonikern. Der Anfang der Rosenkavalier-Suite, da konnten Sie das Ende des Beifalls gar nicht abwarten.
Thank you.
Richard Strauss, der Anfang der Rosenkavalier-Suite mit den Berliner Philharmonikern, dirigiert von Christian Thielemann im Dezember 2019. Und mit Christian Thielemann rede ich hier auf Radio 3 und jetzt über Richard Strauss. Haben Sie sich noch erinnert an diesen Moment damals?
War schön, ja. Das war, ja. Wissen Sie, wenn das Orchester gut mitgeht und man selber dann die Laune da mitbringt, dann macht Spaß.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Macht überhaupt diese Art von Musik? Ja, mir macht das großen Spaß, weil das so eine, das ist eine Musik ist, die nicht immer im Tempo bleibt. Und man darf aber auch nicht zu sentimental sein. Man muss es gut steuern. Man darf aber auch nicht zu viel Kopf haben. Dann ist es wieder nicht spontan genug. Und Strauss fordert einen sehr heraus, ja, weil es eben auch die Genauigkeit, der doch immer gebietet, eben Tempi gut zu wählen.
Haben Sie deswegen Richard Strauss für Ihre erste neue Produktion an der Staatsoper ausgewählt? Die Schweigsame Frau, am 19. Juli ist Premiere?
Ja, na klar. Ich wollte das ja ursprünglich noch, wir hatten uns in Dresden etliches überlegt, was noch kommen sollte. Und dann habe ich es auf Berlin umgelegt, ja, und stellte zu meiner Freude, Verblüffung, Verwunderung fest, dass dieses Stück nie an der Staatsoper gespielt worden ist. Und demzufolge auch noch eine Gastaufführung einer Staatsoper erlebt. Und ich habe gedacht, das wäre öfter gewesen, habe überhaupt festgestellt, dass die Schweigsame Frau in Berlin nur ein einziges Mal gespielt worden ist bislang, nämlich in den 90er Jahren an der Komischen Oper. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe gedacht, auch die Deutsche hätte das vielleicht gespielt oder in der Kantstraße seinerzeit noch vor der Eröffnung des Hauses in der Bismarckstraße auch nicht. Und die Staatsoper hat es nicht gespielt. Wiewohl das Archiv eine lustigerweise von Richard Strauss 35 denen geschenkte Partitur besitzt.
Das Stück ist ja von 1935 auf ein Libretto von Stefan Zweig. Das war damals auch ein Grund für einen Eklat, denn Zweig musste ja emigrieren als Jude.
Naja, das war ja so, dass der sich wohl die Nomenklatura angesagt hatte für Dresden für die Premiere und sozusagen letzten Moment absagte, weil Strauss darauf bestand, dass der Zweig genannt wurde als Librettist, was ja wohl selbstverständlich ist. Und er hat ja auf den Zweig größte Stücke gehalten und hat ja mit ihm in den Briefwechsel, habe ich jetzt wieder gelesen, immer gesagt, er sei eigentlich nun jetzt der nächste Hofmannsthal. Und nun war er natürlich ganz, hat immer noch versucht, ob der Zweig ihm zum Beispiel irgendwie aus der Immigration dann noch was schreiben könnte. Und das hat der dann aber abgelehnt, gesagt, das würde ja nichts. Also das war eine tolle Zusammenarbeit und das merkt man jetzt auch bei der Arbeit. Es ist ein sehr textintensives Werk. Und man muss unglaublich darauf achten, dass das durchhörbar ist. Und das gibt ja auch so Melodrama, also Melodramen sozusagen. Das heißt ja, jemand spricht zur Musik und das muss genau getimt werden. Ich habe also festgestellt, dass die Partitur gleich die am schwersten zu realisierende Partitur, also in der Oper von Strauss ist. Das hat übrigens auch der Böhm gesagt. Der hat immer gesagt, er hätte einen riesen Respekt vor dieser Partitur. Der war ja der Dirigent der Uraufführung.
Karl Böhm,
und genau. Karl Böhm, ja. Und der hat das dann auch hinterher, also in den 50er, 60er Jahren noch dirigiert mit den Wiener Philharmonikern, auch in Salzburg. Und das ist ein Stück, was interessanterweise nie so den Sprung ins große Repertoire geschafft hat. Ich glaube, es liegt einfach daran, es ist einfach wahnsinnig schwer für alle Beteiligten. Hat auf den ersten Blick nicht sehr viele von diesen süffigen Melodien. Wenn man dann genau hinhört, stellt man fest, dass das natürlich das schon hat, aber anders. Und der Strauss selber hat gesagt über dieses Stück, er hat es erstens als einen Volltreffer bezeichnet. Und zweitens hat er gesagt, es ist ein Stück fürs nächste Jahrhundert.
Na dann, 90 Jahre her, die Uraufführung. Und am 19. Juli ist die Premiere Ihrer Neuproduktion. Richard Strauss war ja einer Ihrer Vorgänge im Amt des Generalmusikdirektors, damals noch der Königlichen Oper. Was bedeutet Ihnen das eigentlich persönlich?
Sehr viel. Also mir bedeuten überhaupt die Vorgänge eine Menge. Wenn Sie überlegen, da war Meyerbeer, da gab es Mendelssohn, da gab es Richard Strauss, da gab es den Kleiber, den Furtwängler. Also es sind schon Leute, die da ein- und ausgegangen sind an dem Haus. Und Strauss hat ja an der Lindenoper, also an der Hofoper, circa 1200 Abende dirigiert. So viel wie kein anderer. Ja, der war 20 Jahre lang Hofkapellmeister von 1898 bis 1918. Und interessanterweise gilt Berlin nicht als Strauss-Stadt.
Ja, witzigerweise. Warum das
so, ja, witzigerweise. Dabei hat er nirgendwo so viel dirigiert wie an der Hofoper Unter den Linden. Und ich werde jetzt ein bisschen probieren, diese Scharte ein bisschen auszuwetzen. Mhm. Und wir werden etliches von Strauss spielen in den nächsten Jahren, eben auch einen Liederzyklus, mit dem wir jetzt übrigens auch beginnen. Alle Orchesterlieder von Richard Strauss kommen verteilt im Abonnement, werden aufgenommen und werden verwertet und so weiter. Und das ist ein Riesenunterfangen, denn es gibt 40 oder 41, sogar 42 Strauss-Orchesterlieder. Die meisten sind gar nicht bekannt.
Stellen Sie sich manchmal vor, der Strauss sitzt hinten im Saal und tippt ihn dann im Graben auf die Schulter?
Oh ja, das habe ich in Dresden auch immer gedacht. Wenn Sie in Dresden im Opernhaus sind, denken immer, der Strauss kommt gleich um die Ecke. Und wenn Sie dann mal in Garmisch waren und haben das Haus gesehen, wo er gewohnt hat, und das ist ja alles noch so erhalten, wie es eigentlich so war und weil es nicht verändert worden ist. Ja, ich hätte ihn gern da. Man hätte auch gern mit dem vielleicht mal Skat gespielt oder so. Und der hat ja gesagt, er spielt deshalb Karten, weil er endlich nichts hört mal von Musik. Sonst hätte er immer Musik im Kopf. Sei schrecklich und er muss dann mal Karten spielen, damit er keine Musik im Kopf hat. Ist doch eigentlich auch goldig.
Herrlich. Das Gebäude in der Staatsoper unter den Linden ist ja renoviert. Stoßen Sie dennoch irgendwo auf Spuren von Richard Strauss?
Na, im Archiv, unglaublich, ja. Also wie gesagt, die Partitur, die er selber gebracht hat, wohl offenbar. Er ist ja, ich kriege auch momentan gerade raus in unserem Archiv, wie oft Strauss noch in der Staatsoper war. Also zu Kriegszeiten, Vorkriegszeiten, 30er, 40er Jahre. Also es ist ganz ziemlich oft und wir versuchen das vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es im Programm dann erscheint, aber wir haben ein größeres Richard-Strauss-Projekt. Das ist noch im Werden und das ist bislang unbeackert gewesen. Ist ja auch schön, wenn Sie wohin kommen. Und der Daniel Barenboim hat so viele tolle Sachen gemacht und einige Sachen hat auch er nicht gemacht. Und da kann ich dann sozusagen noch eine Lücke füllen. Ist doch eigentlich wunderbar, auch fürs Orchester, dass die einfach was spielen, was sie halt noch nie gespielt haben und was Weltliteratur ist.
Vielen Dank für das Gespräch, Christian Thielemann. Danke für Ihre Zeit hier auf Radio 3.
Gerne.
Christian Thielemann war das im Gespräch mit Christian Schruff unter anderem zum Thema Staatsoper für alle. Da werden wir vom RBB auch mit dabei sein. Gounods Romeo et Juliette wird live bei uns auf Radio 3 zu hören sein. Übermorgen am Sonnabend ab 19 Uhr. Bertrand de Billy wird dirigieren. Nee, Quatsch, ist gar nicht übermorgen. Ist also auf jeden Fall am Samstagabend ab 19 Uhr. Und das Konzert mit Christian Thielemann, das wird das RBB-Fernsehen am Sonntag ausstrahlen ab 22 Uhr.